Willkommen in der Stadtreederei. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur 30. Folge mit dem Titel Kommunikation im Sturm zwischen aufgeheizter Feindseligkeit und misstrauischen Beziehungen. Für uns ist das ein ganz besonderer Podcast, weil wir ja am 2. Februar 2021, also vor 3 Jahren, vom Stapel gelaufen sind und für uns das heute so etwas wie der dritte Geburtstag ist. Und da haben wir uns nicht gerade ein Wohlfühlthema ausgesucht, Fee, sondern ein sehr aktuelles und brisantes. Worüber wollen wir miteinander reden mit unseren Gästen?
Ja, Christine Grüger, vielen Dank erstmal für die Einführung und allen Zuhörenden auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Du hast es gerade schon erwähnt, unsere Geburtstagsfolge widmen wir unserem Herzensthema, das ja auch in den verschiedenen Stadtreedereifolgen immer wieder auftaucht. Wie kommunizieren wir miteinander? Wie kommen wir in einen guten Austausch? Wie kommen wir auch in eine gute Meinungsbildung miteinander? Und du hast gerade gefragt, das brisante Thema. Ich denke, wir registrieren das alle im Moment, sehen es auch in den Medien. Die Kommunikation befindet sich in Krisenzeiten. Wir haben ja unterschiedlichste Krisen im Moment zu bewältigen, ganz abgesehen von den Kriegen und der Klimakrise, auch tatsächlich eine Vertrauenskrise zu bewältigen. Und da spielt natürlich die Kommunikation und die Dialoge in solchen bewegten Zeiten eine ganz besondere Rolle. Wir sind selber ja StadtplanerInnen und Prozessbegleiterinnen. Wir moderieren Veranstaltungen in der Öffentlichkeitsbeteiligung der Stadtentwicklung. Und wir selbst, du und ich, genauso aber auch die Kommunen, für die wir arbeiten, werden immer häufiger konfrontiert mit wirklich schwierigen Beteiligungssituationen, widerständigen Menschen und einer raueren Kommunikation. Christine, wie ist es denn bei dir in deinem Berufsalltag? Was genau beobachtest du in deinen Moderationen?
Na, ich beobachte natürlich, dass das politische Alltagsgeschäft eigentlich auch in unseren Moderationen niederschlägt. Und wenn ich mir die aktuelle Situation angucke, dass zum einen verhärtete Fronten sind, die vorgebracht werden, natürlich von den Landwirten, von den Lokführerinnen, von den Ärztinnen, dann haben wir da eine Empörungskultur zu beobachten, die aber ganz schnell auf Reaktion aus ist und immer dieses Pro und Contra erfolgt, ja? Also es ist wenig Zeit, um mal zuzuhören, innezuhalten, zu reflektieren und sich wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Für mich ist das immer nur noch irgendwie ein Schlagabtausch und da geht mir irgendwie das Suchen nach einer gemeinsamen Lösung verloren und ich stelle zunehmend fest, das Wir geht verloren. Also wo ist das große Ganze der Gesellschaft, was wir in unserer Moderation immer einbringen müssen, zunehmend?
Und wie ist es denn dann in deinen Veranstaltungen? Was beobachtest du da?
Ja, interessanterweise bekommen wir eine neue Rolle zugewiesen, dass wir genau auf dieses demokratische Verständnis und wie das alles funktioniert hinweisen müssen. Denn die Leute kommen rein in unseren Veranstaltungen und sind kaum offen für andere Meinungen und sie zweifeln auch Fachleute an und sind gar nicht bereit, in den Diskurs überhaupt zu gehen. Das finde ich äußerst schwierig. Es werden so Einzelinteressen vorgebracht. Und die Verwaltung wird vor sich hergetrieben, dass die sich dann mit einer Mailflut beschäftigen müssen oder mit Telefonaten von Einzelpersonen, wo sie eigentlich gar nicht mal zur Arbeit kommen. Und das finde ich äußerst schwierig zu bearbeiten und wieder in die Balance zu bringen.
Also, was du jetzt ansprichst, da kommt mir jetzt ganz just der Appell so auch an die schweigende Mehrheit in den Sinn, die ja eben dann leider auch eben häufiger die leiseren sind, während sich wenige Stimmen, die wie viel Ahnung auch immer vom Thema haben, dann sehr laut artikulieren und auch stimmungsprägend sein können oder sind. Ich habe selbst jetzt gerade ein Projekt, das ist noch nicht richtig angelaufen und man liest schon in der Zeitung, dass sich die Menschen formieren zu einer Bürgerinitiative, obwohl noch gar kein Startschuss da ist, also noch nicht mal zum Prozess, geschweige denn mal zu einer tatsächlichen baulichen Entwicklung vor Ort. Und da fragt man sich schon, also wie kann das sein, dass man da so sich auch Verwaltung und Politik so sich treiben lassen müssen, ne?
Ja, und man kann irgendwie nachvollziehen, dass man dreimal überlegt, ob man überhaupt einen öffentlichen Dialog startet, ja, wenn es dann nur noch eine Plattform ist, um sich den Kopf zu entleeren. Das tut mir für diejenigen leid, die ein echtes Anliegen haben und lange dafür gekämpft haben, mitzureden und mitzugestalten. Also da sind wir echt in so einem Dilemma und mir ist einfach unklar, wie wir die gute Beteiligungskultur, die wir ja entwickelt haben seit den 70er Jahren, dass die uns nicht verloren geht.
Du hast jetzt gerade angesprochen, wir bekommen da eine neue Rolle zugewiesen. Und auch ich merke selbst für mich jetzt in meinem Berufsalltag, gerade auch durch die Situation, die wir im Moment gesellschaftlich haben in Deutschland, auch mit dem Rechtsruck, den wir wahrnehmen. Es gibt zunehmend wütende Proteste. Es gibt das geringe Vertrauen in die derzeitige Regierung. Es gibt eine große Sorge auch um die liberale Demokratie, wenn wir mal schauen, wie viele Menschen da jetzt gerade aufhorchen, auch auf die Straße gehen und sagen, hey, das können wir müssen vorsichtig sein, wir müssen aufpassen und wir müssen auch Haltung dazu einnehmen. Da glaube ich schon, dass ProzessgestalterInnen und ModeratorInnen wir alle gemeinsam einen total wichtigen Job machen, weil wir tatsächlich mit der Gestaltung von Kommunikation, von dem Angebot in einen Dialog zu gehen, dafür arbeiten, dass die Gesellschaft zusammenhält, dass es eine öffentliche Meinungsbildung gibt, dass auch der Austausch von gegensätzlichen Meinungen möglich ist und auch die gegensätzlichen Stimmen gehört werden und wir miteinander auch tatsächlich diese gute Beteiligungskultur ja erarbeiten und prägen und wachhalten. Aber ich frage mich trotzdem in diesen Zeiten, Christine, reicht das?
Nee, glaube ich eben nicht. Ich glaube mittlerweile, wir müssen des Öfteren mal Schiedsrichter spielen. Wir müssen irgendwo mal Grenzen aufziehen und die Regeln, die bisher immer so sanft ist, wir sind fair miteinander im Umgangston und so weiter, an bestimmten Stellen reicht es nicht mehr. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen härter durchgreifen, um diese anderen Dialoge ermöglichen zu können. Also wirklich dieser Schiedsrichter zu sagen, bis hierhin und dann der Rest ist No-Go. Wie dieses No-Go aussieht, das würde ich nachher gerne mit unseren Gästen besprechen, wie man das noch halbwegs gut über die Bühne bringt, um dich einen Eklat hervorzurufen. Ja? Aber das finde ich für mich so die große Frage. Und ja, du hast am Anfang gefragt, woher kommt denn eigentlich und was erleben wir in unseren Veranstaltungen? Wir haben schon vor Corona, Fee, über diese Geschichte des Vertrauensbruchs gesprochen. Und diese Argumente, das hat jetzt so eine Dynamik bekommen, die wir tagtäglich im Fernsehen sehen. Also diese, Herr Professor Bude war gestern wieder da und redet über den Vertrauensverlust und Sascha Lobo hat drüber geschrieben, die Politik mit ihrem Hin und Her und diese unsägliche Kommunikation, die da läuft, das ist ja keine Krisenkommunikation, das ist ja eher im Prinzip so intransparente Entscheidungen, ein Hin und Her, trägt alles zur Orientierungslosigkeit mit dabei. Und es ist kein Wunder, dass die Leute sich dann empören, weil man von einer Politik auch Führung erwartet. Und natürlich tragen die Medien auch noch dazu bei, dass sich alle möglichen empören und Gerüchte laufen und etc. Also es ist gerade eine ziemlich vertrackte Situation, auf die wir stoßen. Und die Frage ist jetzt, wir greifen ja letztendlich diese Vertrauensfrage auf, die wir schon vor 2 Jahren auch diskutiert haben mit Michael Isselmann und Professor Wiegand, wo es auch darum ging, vom Misstrauen zum Vertrauen. Wie können wir Politik und Verwaltung zurückgewinnen? Also wir merken, wir haben eigentlich eher verloren, glaube ich, gerade. Weil die Punkte, die damals angeführt wurden, war genau diese Wankelmütigkeit der politischen Entscheidung, die Entscheidungsakzeptanzkultur, die nicht gegeben ist, also dass man sich in der Demokratie nicht mehr damit abfindet, wenn man überstimmt ist, ja, dass es eigentlich darum geht, offen miteinander zu reden und durchaus aus Anlass bezogen, um Nachvollziehbarkeit und Transparenz zu geben. Also es muss schon vor einem Konflikt letztendlich der Dialog gesucht werden. Fee, nun an dich die Frage, inwieweit beschäftigen wir uns diesmal mit dem Thema? Unter welcher Perspektive wollen wir das mit unseren Gästen erörtern?
Ja, wir steuern ja jetzt gerade in das angelaufene Superwahljahr. Wir wissen, es ist überschlagen sich die Berichterstattungen schon jetzt im Januar und es ist offensichtlich eine leicht entzündliche Wut auch da auf Politik und Verwaltung. Nun sind wir ja keine Politikfachleute und wir wollen uns auch überhaupt nicht anmaßen, dazu Einschätzungen abzugeben oder politisch zu werden hier in der Stadtreederei. Aber es beschäftigt uns schon all diejenigen, die mit der Öffentlichkeit zu tun haben, die mit den Menschen reden. Worauf muss man sich jetzt wappnen, wenn man in Öffentlichkeitsbeteiligung geht rund um Stadtentwicklung? Was brauchen ProzessbegleiterInnen, ModeratorInnen, auch diejenigen, die sich da in diesem Bereich aus- und fortbilden? Und deshalb fragen wir grundsätzlich einmal so, was ist eigentlich im Moment los in Gesellschaft und Politik? Auf welche Funktionen muss man eigentlich einnehmen, wenn man in den Dialog, in den Austausch, in die Beteiligung geht? Wie kann man auch darüber ein neues Vertrauen entwickeln und aufbauen oder auch erschüttertes Vertrauen wiedergewinnen? Und wie kann man sich ganz konkret auf Beteiligung und auf die Moderation vorbereiten. Also ganz konkret sprechen wir mit unseren Gästen darüber, welche Erfahrungen sie selbst machen, wie sie das selber gestalten und welche Tipps und Hinweise sie uns allen auch mit auf den Weg geben können und wollen. Und so freuen wir uns jetzt ganz besonders auf Caroline Ring und auf Vitali Spack. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, dann begrüßen wir jetzt in der Stadtreederei Caroline Ring und Vitali Spack. Schön, dass Sie beide bei uns sind. Frau Ring, wir haben Sie eingeladen, weil Sie unter anderem das Projekt mitgedacht, mitgemacht auf den Weg gebracht haben und auch selber sagen, der Dialog ist ein ganz wichtiger Baustein und die Bürgerbeteiligung, um Menschen für Politik zu interessieren und um Vertrauen zu schaffen. Vielleicht können Sie sich einmal vorstellen und sagen, inwiefern das so Ihren Arbeitsalltag beeinflusst.
Genau, vielen Dank für das schöne Intro. Ja, mein Name ist Caroline Ring. Und ich habe letztes Jahr als Bürgermeisterkandidatin bin ich ins Rennen gegangen, hat leider nicht geklappt. Also ich bin parteilos angetreten, habe aber einen sehr guten dritten Platz gemacht und habe da aber eben schon gemerkt, wie wichtig es wirklich einfach ist, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Also ich habe auch nicht, was man vielleicht so noch von früher kennt, so irgendwie Stände aufbauen und irgendwie auf dem Marktplatz stehen gemacht, sondern ich bin wirklich auch dahin gegangen, wo es weh tut. Das heißt auch an die Haustüren, ich habe geklingelt, ich habe einfach versucht, mit Leuten einfach immer direkt im Gespräch zu sein. Ich glaube, das ist wirklich auch ein Erfolgsgeheimnis, auch für zukünftige Wahlkämpfe oder einfach auch für zukünftige, ja, politische Themen. Wir müssen zu den Leuten hin. Die Leute kommen nicht mehr zu uns. Die kommen eben auch nicht mehr zu Veranstaltungen. Also wir hatten jetzt Olaf Scholz in Cottbus und vielleicht vor 20 Jahren wären noch mal 20.000 Leute gekommen und jetzt sind es halt nur noch irgendwie 450 Menschen, die da hinkommen, weil sich Menschen und Politik einfach entfremdet hat. Genau, also das waren ganz wertvolle Erfahrungen, die ich da einfach im Wahlkampf mitnehmen konnte. Und auch bei meinem Herzensthema Bürgerbeteiligung ist das einfach das Allerwichtigste, einfach das Miteinander sprechen. Und am besten auch nicht in großen Hallen, sondern so unkompliziert wie möglich. Genau, das habe ich bei Mitgedacht, Mitgemacht, also bei meiner Initiative für aktive Bürgerbeteiligung gelernt, dass auch da kommen die Leute nicht hin und kommen in Scharen und wollen wissen, was ist denn Bürgerbeteiligung und wie können wir mitmachen, sondern das heißt, sich selber Gedanken zu machen, was wollen die Menschen und wie erreiche ich die Leute und wie komme ich mit guten Ideen zu den Leuten. Und das heißt Vertrauen aufbauen erstmal. Und gerade hier im Osten Deutschlands, glaube ich, ist da eine Menge Vertrauen kaputt gegangen. Und deshalb braucht es, glaube ich, gute Ideen, tolle Projekte und eben auch dieses Gefühl, ich sehe euch, ich höre euch und hier ist irgendwie was, wo ihr mitmachen könnt. Und da sind wir aber noch ganz am Anfang.
Aber das ist doch schon mal sehr mutig, einzeln auf die Leute zuzugehen und auch da, wo es weh tut, wie Sie sagen. Ja, jetzt kommen wir zu unserem zweiten Gast, nämlich Herr Vitali Spack. Er ist Diplompsychologe, hat eine Firma für Personalentwicklung und schult natürlich auch die Leute auf bestimmte kommunikative Situationen, die ja auch mal brenzlig werden können. Herr Spack, vielleicht können Sie noch ein bisschen was zu Ihrem Hintergrund erzählen.
Ja, vielen Dank zunächst auch von meiner Seite für die Einladung. Ich freue mich sehr auf die Diskussion. Genau, so ein paar Worte zu mir haben Sie ja schon gesagt. In meiner Arbeit als Kommunikationstrainer habe ich in den letzten 14 Jahren, so lange mache ich das schon, zahlreiche Auftraggeber gehabt, wo es im Prinzip darum ging, Menschen darauf vorzubereiten, bestimmte Projekte durchzubringen, Menschen dafür zu begeistern, obwohl es da vielleicht auch Widerstände aus bestimmten Bevölkerungsgruppen gibt. Und das sind beispielsweise, also generell viele Verwaltungen, aber auch Umweltplanungsbüros zum Beispiel oder Unternehmen, die Windkraftprojekte im großen Stil umsetzen, wo es natürlich dann auch komplizierte Bürgerbeteiligungsprozesse gibt. Und das habe ich sehr, sehr regelmäßig, dass ich dann gefragt werde, Menschen auf sowas vorzubereiten, denen zu erklären, wie man da kommunikativ vielleicht einen Tick geschickter, einen Tick besser agiert, um eben diesen Widerständen ein bisschen, ja, die Kraft zu nehmen, den Wind aus den Segeln zu nehmen und ja, das auf eine etwas konstruktivere Ebene zu stellen. Weil klar ist natürlich schon, dass es, ich glaube, da werden wir uns vermutlich einig sein, gerade in den letzten 10 Jahren gibt es schon eine Entwicklung in die Richtung, dass es zunehmend ein bisschen komplizierter wird. Werden wir sicherlich noch drauf zu sprechen kommen. Ja, und das mache ich ziemlich regelmäßig. Und genau, ansonsten bin ich auch noch als Hochschuldozent aktiv, bin an der Business and Law School Berlin für die rhetorische Ausbildung der angehenden Juristinnen und Juristen zuständig und auch Dozent beim VHW, also beim Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung.
Herr Spack, wie sind Sie denn in dieses Jahr gestartet? Zuversichtlich oder sorgenvoll? Wie schauen Sie auf 2024?
Ich bin ziemlich zuversichtlich gestartet. Also von meiner persönlichen Warte aus hat auch bei mir persönlich damit zu tun, dass für meinen Berufszweig natürlich die Corona-Pandemie ein riesiger Einschnitt war und letztes Jahr eben ja die Tür dazu machen, was die Pandemie angeht, dass das wieder bergauf ging, für mich natürlich dann schon ein Riesenumstand war. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch einige kritische, schwierige Punkte, die uns bevorstehen. Ne, also da werden wir sicherlich auch gleich zu sprechen kommen, aber ich bin optimistisch.
Frau Ring, das Jahr ist noch jung. Wie sind Sie gestartet? Zuversichtlich oder eher sorgenvoll?
Also ich habe das Gefühl, das Wort Zuversicht, nachdem es, glaube ich, in allen wichtigen Reden Ende des Jahres auch drin war, trifft es eigentlich ganz gut, weil der Unterschied zwischen Zuversicht und Optimismus ist ja auch, Optimismus ist ja nur der Glaube daran, dass es irgendwie gut wird. Und Zuversicht ist ja wirklich der Glaube an die eigenen Fähigkeiten, Dinge so zu gestalten, dass sie gut werden. Und deshalb bin ich da voller Zuversicht. Auch mit Hinblick, was natürlich auch mein Thema ist, einfach die kommenden Wahlen, die anstehen. Also wir haben in Brandenburg hier 3 wichtige Wahlen im Juni, die Kommunalwahlen, die Europawahl und im September die Landtagswahl. Und da bin ich auch so ein bisschen vorfreudig, aber auch so mit hochgekrempelten Ärmeln und voller Tatendrang, dass ich mir wirklich vorgenommen habe, einfach auch in dem nächsten halben Jahr einfach nochmal alles zu geben und einfach eine gute Arbeit zu machen, eine gute ehrenamtliche Arbeit zu machen, um einfach Leute zur Wahl zu bewegen, Leute auch zu motivieren, sich aufstellen zu lassen für die Gemeindeversammlung, für die Stadtverordnetenversammlung. Also da einfach auch zu erklären, was ist das für eine Arbeit und warum ist es so wichtig, dass ihr euch aufstellen lasst, weil wir das Feld eben nicht den anderen nur überlassen können, sondern wir es selbst in die Hand nehmen können. Genau, also voller Zuversicht, aber auch vor einem großen Berg Arbeit, aber auf den ich mich freue, weil ich wirklich daran glaube, dass, ja, dass es gut werden kann, wenn wir alle mitmachen.
Das klingt sehr positiv, was ich großartig finde, denn mir geht es in der gegenwärtigen Stimmung so, oh je, wen lasse ich denn da ins Feld? Wie kann ich die Leute in Anführungszeichen wappnen, dass sie mit dem Widerstand umgehen können? Also wie schaffen Sie es, Frau Ring, zu sagen, nee, Bürgerbeteiligung ist was Gutes, das Mitwirken, wenn wir andererseits feststellen, dass mittlerweile viele Beteiligungen oder auch Veranstaltungen dazu genutzt werden, um sich aggressiv den Kopf zu entleeren? Was machen Sie da? Wie können Sie Mut vermitteln, sich aufstellen zu lassen?
Also das Wichtigste ist wirklich sagen, was ist. Ich höre erstmal ganz viel zu. Also ich höre wirklich erstmal ganz viel zu. Und was sind da für Ängste? Was sind da für Sorgen? Das ist für alle Bereiche gilt das natürlich. Und dann versuche ich aber ganz, nicht schnell, aber schon relativ zügig auf diesen positiven Dreh zu kommen. Also ich versuche wirklich auch in meiner Sprache, in dem, wie ich Dinge formuliere, einfach das immer so zu rahmen, dass da Chancen da sind, die wir ergreifen können und für die wir dir selbst verantwortlich sind. Und dass dieses große Thema Selbstwirksamkeit, was natürlich auch ein Wort ist, was ähnlich wie Zuversicht ja mittlerweile sehr viel genutzt wird, aber einfach den Leuten zu vermitteln, hey, ihr könnt wirklich im Kleinen selbst da was in die Hand nehmen und diese große Welt, die ja tatsächlich sehr komplex ist und immer komplexer wird, die erstmal so lasst, aber ohne Angst wirklich in eurer kleinen Welt etwas gestalten. Und da, glaube ich, gilt es tatsächlich Ängste zu nehmen, die Leute zu motivieren, sie positiv auch zu begleiten und in ganz kleinen Schritten voranzugehen. Und das erlebe ich gerade hier in Beeskow, in der Kreisstadt des Landkreises Oder Spree, also ganz an der polnischen Grenze, ich versuche Leute für eine offene Liste zu gewinnen in der Stadtverordnetenversammlung. Und ganz viele wissen ja auch gar nicht, was da passiert. Das sind die 18 Menschen, die in Beeskow hier entscheiden, wo es lang geht und dass wir da gute Leute drin brauchen. Wenn sich keiner von den Guten aufstellen lässt, dann besetzen das eben andere, die vielleicht nicht das Beste für die Stadt wollen. Und da einfach erstmal aufzuklären im ersten Schritt und dann eben wirklich die Leute versuchen zu begeistern und zu sagen, warum ist es so wichtig, dass ihr hier mitmacht und warum ist es gut für euch, warum ist es gut für die Stadt und warum sind wir dann auch ein Vorbild für andere Gemeinden. Wenn wir hier in Beeskow was losmachen, dann guckt man auch auf Beeskow und denkt, Mensch, da will ich dabei sein. Da sind irgendwie Leute, die machen eine Liste und die haben positive Themen und die wollen die Stadt gestalten. Also genau, also ich sehe mich da auch so ein bisschen als Vorbildfunktion, um einfach Menschen zu begeistern und sie wirklich auch ins Tun zu kriegen.
Herr Spack, wir beobachten schon auch zunehmend, dass in Veranstaltungen dann wir eine schweigende Mehrheit haben und einzelne Personen sehr laut und vehement ihre Meinung dann äußern. Manchmal auch Einzelpersonen oder ganz kleine Bürgerinitiativen, die teils nur aus 2, 3 Personen bestehen, dann die Verwaltung vor sich hertreiben. Wie kann man dem kommunikativ begegnen?
Ja, gute Frage und komplizierte Frage, weil das ist natürlich sehr multifaktoriell. Da spielen viele Punkte mit rein. Was ich direkt vielleicht bekräftigen würde von dem, was Frau Ring gemacht hat, ich glaube tatsächlich auch, dass die Faktoren Zuhören und Verstehen eine wesentliche Rolle spielen. Also meine persönliche Beobachtung, die ich immer wieder mache, wenn Auftraggeber auf mich zukommen und vorbereitet werden wollen auf solche Situationen, ist ganz häufig die Erwartungshaltung da, dass sie sagen, okay, das sind die Gegenargumente, mit denen wir konfrontiert werden. So erzählen Sie uns mal bitte, wie wir die entkräften können. Ja, das ist die Erwartungshaltung. Und dann sage ich ganz gerne, dass ich vorher gerne noch einen Zwischenschritt einbauen würde, nämlich, dass wir uns als Schritt Nummer 1 erstmal damit auseinandersetzen, welche der Argumente eigentlich tatsächlich sinnvoll sind und welche Argumente vielleicht wirklich nur vorgeschobene Scheinargumente sind. Die gibt es natürlich auch. Also quasi wirklich sich auseinandersetzen mit der Validität der Argumente. Das ist ein Zwischenschritt, der wirklich ganz häufig vergessen wird, weil es halt nur noch darum geht, okay, ich muss es irgendwie widerlegen, da wird dieses Ideas kommen, wie kriege ich das widerlegt? Na, aber tatsächlich das, sich damit befassen, was steckt denn dahinter? Ja, welches Interesse steckt tatsächlich dahinter, hinter einer Position zum Beispiel? Na, und welche Argumente sollte ich wirklich ernst nehmen? Welche haben eine Validität und welche eben nicht? Na, und diesen Zwischenschritt finde ich zum Beispiel schon mal sehr, sehr wichtig. Und darüber hinaus natürlich auch der Faktor der Kommunikation. Also was ich ja häufig erlebe, ist, dass gerade von solchen großen Unternehmen, aber auch von Verwaltungsseite häufig nicht sonderlich bürgernah kommuniziert wird. Also dass da eine Sprache bemüht wird, die ja so ein Verwaltungsdeutsch ist, teilweise sehr juristisches Deutsch. Und da mache ich auch, habe ich wirklich häufig schon erlebt, dass Menschen so ein Schreiben lesen und dann als erste Reaktion sofort sagen, die schreiben das doch absichtlich so kompliziert, dass es niemand versteht, weil die irgendwas verschleiern wollen. Ne? Häufig ist es ja gar nicht so. Ne? Also häufig will man sich eher juristisch gegen irgendwas absichern und schreibt deswegen in so einem Juristendeutsch. Ne? Aber das ist halt die Wirkung, die entsteht. Und Kommunikation ist halt das, was ankommt. Und das finde ich auch wichtig, diese Ebene, was löst die Art und Weise der Kommunikation mit dem Gegenüber aus, diese Ebene auch stärker mitzudenken, als es bislang gemacht wird.
Aber Herr Spack, wenn ich mich jetzt hineinversetze in einen Referatsleiter oder Fachamtsleiter, der in einer aufgehetzten Stimmung in einer Veranstaltung steht, sagen wir, es geht jetzt um, nun sind die Windräder taugen gerade nicht mehr, weil sie werden meistens akzeptiert, aber in einer Stimmung, wo es darum geht, es soll irgendwas gebaut werden und das passt jetzt nicht, wie schaffe ich es da, die Ruhe zu behalten und nochmal innezugehen und zu sagen, ist das jetzt valide? Ja, und die andere Seite, wir haben ja gemerkt, dass Bürgerinnen und Bürger auch mittlerweile sehr fit in der Argumentation sind. Ist das dann nicht eher ein Schlagabtausch um Fakten, der dann da stattfindet? Wie komme ich da wieder raus?
Na, also zunächst einmal, die Vorbereitung sollte tatsächlich im Vorfeld erfolgen. Weil da haben Sie völlig recht, wenn man in der Situation von sowas überrumpelt wird, ist es schwierig, adäquat darauf zu reagieren. Also da sollte man sie wirklich gut gewissenhaft darauf vorbereiten. Also Vorbereitung ist das A und O in solchen Situationen. Solange es ein argumentativer Schlagabtausch ist oder ein inhaltlicher Austausch, ist es ja eigentlich noch die bessere Variante. Ja, also nicht selten ist es ja tatsächlich so, dass Menschen mit sehr vorgefertigten Meinungen kommen, per se sich nicht davon abbringen lassen wollen und man halt wirklich Leute hat, denen es wirklich um Stören per se geht, um dagegen sein per se geht. Das ist ja dann der deutlich schwierigere Fall. Und da würde mir sofort einfallen für solche Situationen, also zum einen natürlich nicht persönlich nehmen, also so eine innere Distanz vorher schon von der Grundhaltung aufbauen, dass man einfach weiß, ja, diese Menschen wird es geben bei dieser Veranstaltung und nein, das hat nichts persönlich mit mir zu tun, dass sie sich so verhalten. Na, also so eine innere Distanz aufbauen ist ein Punkt. Und ansonsten, wenn man halt auch merkt, dass es in diese Richtung geht, ist ein gutes rhetorisches Mittel tatsächlich das Arbeiten mit Fragen. Ja, also es gibt ja diese Regel, wer fragt, führt. Ja, und ich finde, das ist immer in solchen Situationen, wo es sich wirklich festfährt, wo es hitzig wird, wo man merkt, die andere Seite hat gar keine Bereitschaft, sich auf irgendwas einzulassen, innerlich sich zu bewegen, ja, dass man da eher mit Fragen arbeitet. Also zum Beispiel mal so eine Frage in den Raum stellt, wir haben das und das Problem, wie würden Sie das denn lösen? Ja, oder was müsste denn passieren, damit sie ihre Meinung ändern? Das ist auch eine sehr gute Frage, finde ich. Na, weil das verändert die Gesprächsdynamik, ne? Und die andere Person kann an der Stelle ja nicht sagen, nee, da gibt's nichts, meine Meinung wird sich nicht ändern. Ne, da steht man auch ein bisschen doof da in der Öffentlichkeit, ne? Und deswegen muss da irgendwas kommen und das öffnet häufig Türen.
Frau Ring, Sie haben vorhin gesagt, Sie sind dahin gegangen, wo es weh tut. Und Sie haben Einzelgespräche geführt, Sie haben ganz konkret mit Menschen gesprochen. Hatten Sie diese innerliche Distanz oder haben Sie vielleicht auch Situationen erlebt, wo Sie sagten, boah, da, mit dieser Meinung kann ich jetzt überhaupt nicht konform gehen? Wie sind Sie damit umgegangen? Was haben Sie da erlebt?
Ja, das ist jetzt interessant in der Kommunalpolitik, interessant und herausfordernd, dass man diese Distanz eigentlich nicht hat. Ich bin Ur-B-Scorerin, das heißt in fünfter Generation B-Scorerin und treffe die Leute natürlich auch jeden Tag. Und deshalb ist es was anderes, als wenn ich in Potsdam oder Berlin bin und fliege dann mal nur so in den Wahlkreis ein und gebe auf bestimmte Termine. Bei mir ist es halt, ich sehe die Leute an der Kita morgens, an der Schule, beim Einkaufen. Und das ist tatsächlich nochmal eine ganz andere Art der Kommunikation. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich nicht nur nach meiner Bürgermeisterwahl, sondern auch schon nach der Landratswahl. Also wir waren der erste Landkreis, der ganz knapp einen AfD-Landrat verhindert hat. Das war im Mai. Und BESCO hat tatsächlich mehrheitlich AfD gewählt. Und jetzt waren Sie vielleicht noch nicht in BESCO, aber BESCO ist wirklich eine Hammerstadt. Also wir haben hier eine sanierte Stadtmauer, wir sind Kreisstadt, wir stehen super gut da. BESCO investiert 2.900 Euro pro Einwohner, im Bundesdurchschnitt sind es 450 Euro. Also das heißt, uns geht es eigentlich richtig gut. Und das war wirklich, ich muss wirklich sagen, wo ich sauer auf viele BESCOer war, auch an den Haustüren, wenn ich eben klingel und ich klingel und es sind dann nicht irgendwelche abgerockten Wohnblöcke, sondern das sind neu gebaute Eigenheime und da klingel ich und sage, Mensch, was bewegt Sie denn für ein Thema? Und dann höre ich halt immer wieder die Ausländer. Und dann kann ich das halt wirklich nicht verstehen. Dann ist es so weit weg von meiner Lebensrealität und meinem Empfinden, dass es mir dann wirklich schwerfällt, auch so das zu verstehen. Also das ist mir dann wirklich immer wieder, wo ich dann nochmal auch in die Gespräche gehe. Und ich kann es einfach nicht verstehen. Wir haben Geflüchtete aufgenommen hier in BESCO, aber die sind nicht sichtbar. Sie sind nicht im Stadtbild sichtbar. Also sie sind in keinster Weise irgendwie, klar, in den Schulen. Und ich würde auch sagen, sie sind gut integriert. Aber dieses, wie man Geflüchtete das so als Hauptthema und als Bedrohung eben nehmen kann, wenn man es einem gut geht und man irgendwie in einem gut situiert, irgendwie neu gebaut hat, das kann ich nicht verstehen. Und das fiel mir wirklich schwer, auch da im Gespräch irgendwie, es hat dann geklappt. Und das ist natürlich auch noch eine Frage, wie ehrlich ist man da auch, weil alles sind ja am Ende Wähler. Das heißt, ich habe da auch ähnlich, wie es gerade gesagt wurde, mit Fragen gearbeitet und wenig jetzt meine eigene Meinung gesagt, sondern einfach, um zu verstehen, warum ist das so? Aber es gibt nicht die eine leichte Antwort. Also das wird mir weiter ein Rätsel bleiben, warum dieses, gerade eben beim Thema Migration, ja, einfach da solche Ängste da sind. Also ich habe es jetzt für mich so als Angst, es könnte mir nicht mehr so gut gehen, weil geflüchtete Menschen mir etwas wegnehmen könnten oder weil es eben anders werden könnte, wenn geflüchtete Menschen zu uns kommen. Also diese Angst, die dann was mit den Menschen macht, was nicht gut ist. Also was so einer Gemeinschaft und so einer Stadtgesellschaft nicht gut tut.
Was sagt denn der Psychologe dazu? Wie gehen wir denn mit Ängsten um?
Ja, das ist tatsächlich natürlich ein ganz wesentliches Element des Rechtspopulismus generell, ne, dass Ängste natürlich ausgenutzt werden, aber auch gezielt geschürt werden, um eben die politischen Ziele zu erreichen. Da ist natürlich wirklich sehr schwer, dagegen vorzugehen. Psychologisch haben wir auch sehr stark das Problem, dass Menschen leider Gottes tatsächlich sehr änderungsresistent sind, was ihre Meinung angeht. Ne, das kennt man in der Psychologie als den Confirmation Bias. Sobald ich mich einmal für einen Standpunkt entschieden habe, eine Meinung getroffen habe, lasse ich nur noch ganz selektiv Informationen durch und gewichte die Informationen, die meine Meinung bekräftigen, viel stärker als Informationen, die meine Meinung in Frage stellen würden. Ne, das ist quasi wirklich wie so ein Filter, der im Gehirn runtergeht und Informationen nur noch selektiv durchlässt. Ja, und das ist ein psychologischer Mechanismus, vor dem wir alle nicht gefeit sind und der leider auch Rechtspopulisten sehr stark in die Hände spielt. Die nutzen das teilweise auch ein bisschen aus. Und das macht es wirklich schwierig, solche Meinungen zu ändern. Ja, also das ist wirklich eine große Herausforderung. Es hilft aber tatsächlich nichts anderes, als da in den Diskurs zu gehen. Und ein häufiger Fehler, der da nur gemacht wird, ist, dass dieser Diskurs häufig in meinen Augen sehr bevormundend geführt wird. Ja, weil auch wieder so ein psychologischer Effekt, wenn ich mich bevormundet fühle oder mir quasi die Kompetenz abgesprochen wird, selbstständig mir ein valides Urteil zu bilden über eine Situation, dann entsteht so eine Trotzreaktion und nach dem Motto, also jetzt erst recht, ja, jetzt kämpfe ich erst recht für meinen Standpunkt. Na, und da müssen wir halt aufpassen. Einerseits natürlich inhaltlich gegenarbeiten, aber eben ohne bevormundend zu sein. Das ist so der ganz schwierige Drahtseilakt. Das ist nicht einfach.
Frau Ring, haben Sie das hingekriegt in Ihren Interviews? Erstmal die Befürchtung, die haben Sie sicherlich abgefragt, so schätze ich Sie ein, und die Leute konnten kein klares Bild geben. Und haben Sie trotzdem irgendwie so ein bisschen Bewegung im Kopf bewirkt im Sinne von Herrn Spack, dass es nicht bevormundend hervorgerufen wurde?
Also ich habe es versucht. Ich kann das nur bestätigen, dass es wirklich auch in den Gesprächen, dass viele Menschen gar nicht die Diskussion wollen, sondern sie wollen nur eine Bestätigung ihrer Meinung. Wenn ich da an der Haustür, dass sie einfach nur bestätigt werden wollen, ja, sie haben recht, sehe ich auch so. Das habe ich natürlich in dem Moment nicht gemacht, sondern versucht, ja, ich habe es wirklich einfach mit Positivbeispielen versucht. Und wir haben da in Wesko hier ein ganz tolles Augenzentrum mit 24 Mitarbeitenden. Und einfach 6 davon sind geflüchtete Menschen aus Syrien, die hier ihre Ausbildung gemacht haben. Und wo mir die Augenärztin immer wieder sagt, ohne die 6 geflüchteten Menschen könnten wir hier dicht machen, weil wir haben 6.000 Patienten im Quartal und das würden wir hier alles gar nicht schaffen. Also, dass man einfach über Positivgeschichten und klar, Fachkräftemangel eignet sich da gut, dass man einfach immer wieder sagt, aber nicht irgendwo da in Berlin oder irgendwas halt schon für viele weit weg ist, sondern wirklich hier bei uns vor Ort. Was sind die Positivbeispiele? Und da versuche ich einfach 1, 2, 3 immer aufzuzählen und ach ja, da haben Sie recht. Und also, und da auch wieder, es ist halt nicht das eine Mal, dass man an der Haustür klingelt und denkt, jetzt ist alles gut, sondern auch Beteiligung ist halt immer wieder dranbleiben. Das ist halt, wir arbeiten ja auch mit dem Institut in Potsdam zusammen für Beteiligung und so Beteiligungsprozesse, da reden wir über 10 Jahre, bis das Leute verstanden haben, Vertrauen gewonnen haben, drin sind in diesem, ich traue mir was zu und beim nächsten Mal, erstmal gucke ich vielleicht nur durch die Scheibe, so habe ich es in meinem Laden erlebt. Beim zweiten Mal gucke ich vielleicht schon ein bisschen länger, beim dritten Mal lese ich vielleicht schon mal ein Schild und erst beim vierten Mal gehe ich auch rein und gucke mir das an. Also ich glaube, da brauchen wir einfach einen richtig langen Atem, um bei so Themen dran zu bleiben und dieses Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Und das, glaube ich, haben nicht alle diesen langen Atem. Also das merke ich auch eben bei der großen Politik, dieses mal irgendwo hingehen, mal kurz reinschneiden, mal reinwinken, mal ein Foto machen. Das verstehe ich, ist auch sicherlich dieser Bundespolitik geschuldigt, aber das ist eben sozusagen die Arbeit denn dieser Menschen vor Ort, die sich engagieren und die irgendwie sagen, das ist mein Ort und das ist mir wichtig. Dass da will ich auch nur alle ermutigen, sozusagen nicht aufzugeben und auch irgendwie nach 1, 2 Rückschlägen beim ersten Mal, bei der ersten Veranstaltung kommen nur 2 und bei der nächsten 5, aber dann sind es vielleicht schon 10. Und dann hat sich's rumgesprochen über Mundfunk und dann sind es vielleicht schon 15, die kommen. Und einfach, glaube ich, es braucht einen langen, langen Atem. Und es ist kein Marathon, sondern ich sage immer, Beteiligung ist wirklich ein Ultramarathon. Und deshalb ist es auch schön, wenn man es eben nicht alleine macht, sondern einfach auch nochmal ein paar Mitstreiter hat, weil es einfach dann auch Spaß macht und es darf auch Spaß machen. Also das ist ja immer auch, ja, nicht zu vergessen, dass all das, was man macht, eben nicht nur für die große Sache ist, sondern ja auch für einen selbst und einfach, ja, auch Freude machen darf.
Jetzt, wenn wir vielleicht noch mal ein bisschen wegkommen von diesen Einzelgesprächen hin wirklich mal zur öffentlichen Veranstaltung. Herr Spack, welche Funktionen übernehmen denn da Moderatoren und Moderatorinnen inzwischen? Wir hatten so im Vorgespräch schon gesagt, also inzwischen ist es teilweise so, dass man nochmal erklären muss, hey, wir sind hier in einem demokratischen Prozess, alle Meinungen haben Raum. Also was genau muss man da eigentlich heute übernehmen?
Ja, das sind tatsächlich sehr vielfältige Funktionen. Eine Funktion, die ich sehr wichtig finde, die aber häufig zu kurz kommt, ist in meinen Augen das Erwartungsmanagement. Also relativ frühzeitig auch klar abzustecken, welche Erwartungen darf ich an diesen Beteiligungsprozess oder an diese Veranstaltung haben. Ne, weil das ist ein Fehler, der häufig passiert, dass so die das Gefühl erzeugt wird, dass da ganz viele Freiheitsgrade sind und alles komplett offen ist. Ne, und irgendwann merken die Personen, die da hinkommen, im Laufe des Prozesses, Mensch, die Leitplanken sind ja doch deutlich enger, als uns das suggeriert wurde. Und dann entsteht natürlich schnell auch so eine Wut oder so eine Enttäuschung. Ne? Also Wut entsteht ja häufig aus enttäuschten Erwartungen heraus. Ne? Und da finde ich es halt total wichtig, wirklich gutes Erwartungsmanagement zu betreiben und wirklich ganz klar zu kommunizieren, was ist der Rahmen, wo gibt es Freiheitsgrade, wo gibt es auch keine Freiheitsgrade, wo gibt es wirklich klare Leitplanken und was ist beeinflussbar. Ne? Und je klarer man das kommuniziert, desto weniger Widerstand gibt es in der Regel am Ende. Das ist ein Punkt und darüber hinaus ist eine ganz wichtige Funktion natürlich auch, das in geordneten Bahnen zu halten. Also gerade wenn man eben da Gruppen hat, die wirklich per se stören wollen, die halt wirklich auch teilweise Meinung vertreten, wo man ganz genau weiß, das ist nicht die Mehrheitsmeinung, aber die wird halt extrem laut, extrem populistisch vorgetragen, das dann auch wieder einzufangen. Und das ist nicht ganz einfach. Und
da würde ich gerne wissen, wie Sie das machen.
Ja, also die beste Strategie in meinen Augen ist tatsächlich das Arbeiten mit der Metaebene. Also Metaebene bedeutet ja Kommunikation über Kommunikation. Also das heißt auf so einer übergeordneten Metaebene das wirklich ansprechen, was da passiert. Ja, also zum Beispiel so ein Satz wie, das war jetzt gerade tatsächlich wirklich persönlich beleidigend und ein persönlicher Angriff. Ich würde aber gern trotzdem in der Sache weitermachen wollen. Ja, also nicht persönlich nehmen und das einfach transparent thematisieren. Wenn man weiß, dass die Mehrheit das so sieht, rennt man damit auch offene Türen ein. Ne, weil häufig ist es ja wirklich so, dass jeder weiß, da ist gerade ein rosa Elefant im Raum. Warum spricht denn eigentlich keiner an? Und wenn man als Moderator, als Moderatorin den Mut hat, den wirklich anzusprechen, diesen Elefanten im Raum, wird das in der Regel auch honoriert. Aber es erfordert ein bisschen Fingerspitzengefühl zu erkennen, ne, wie ist die Gesamtstimmung im Raum? Ne? Also wo renne ich wirklich offene Türen ein und wo könnte es wirklich größere Widerstände geben. Aber Nutzung von Metaebene ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Mittel, finde ich.
Was wir sehr oft in unseren Veranstaltungen erleben, ist, dass es eine Diskrepanz gibt oder einen offenen Konflikt zwischen den Einzelinteressen. Also ich will meine freie Sicht, ich will meine Ruhe im Verhältnis zum Gemeinwohl. Und für uns immer die Frage ist, überschreiten wir da in der Moderation unsere Rolle und Aufgabe, indem wir immer wieder darauf hinweisen? Ist es nicht auch eine Zurechtweisung desjenigen zu sagen, ja, du mit deinem Einzelinteresse, das ist schon gerechtfertigt, aber wir müssen jetzt mal ans Quartier, an die Stadt, an die Zukunft, an die Generationen denken? Wie kommt das an, Herr Spack?
Ja, ist tatsächlich schwierig. Ich würde da sogar noch eine Sache vorschalten wollen, und zwar, dass man lernen muss zu trennen zwischen der Position, die ein Mensch in so einem Setting vertritt, und dem eigentlichen Interesse. Das ist nämlich ganz oft nicht deckungsgleich. Ja, also Position meint die Positionierung. Was ist meine Forderung? Ja, also wie positioniere ich mich in der Sache? Und das Interesse ist etwas, was dahinter steckt, das mich zu dieser Forderung bringt. Das muss aber nicht deckungsgleich sein. Das kann ganz unterschiedlich sein. Also das merkt man auch häufig bei Politikerinnen und Politikern zum Beispiel, dass da bestimmte Positionen vertreten werden, gar nicht unbedingt, weil es die persönliche Meinung ist, sondern weil es eben der eigenen Profilierung oder den Wiederwahlchancen dient, was natürlich auch Vertrauen manchmal untergraben kann. Und das hat man bei Bürgerinnen und Bürgern natürlich auch, diesen Effekt. Und da zunächst einmal zu hinterfragen, was steckt eigentlich hinter der Position? Ja, ob das jetzt die Position ist, ich will keine Windkrafträder in meiner Gemeinde oder ich will keine Ausländer, die hierher kommen. Na, aber welches Interesse steckt eigentlich dahinter? Und das findet man häufig erst wirklich raus, wenn man wirklich ruhige Gespräche darüber führt. Na, also es findet mich nicht bei allen raus, aber es ist möglich. Und je besser man die Interessen hinter den Positionen versteht, desto konstruktiver kann man damit umgehen in solchen Situationen. Na, aber auch das ist eine Sache, die einen langen Atem erfordert, ne, was man nicht sofort erkennt, das ist auch Arbeit.
Ja, vielen Dank für diese Erläuterung. Das ist etwas, was wir immer sehr in unseren Seminaren auch thematisieren, dass man erstmal versucht zu erkennen, was eigentlich hinter dieser Aussage steckt. Da ist man manchmal nicht schlagfertig vielleicht genug. Um das so zu bringen, ich höre daraus, ja, Einzelgespräch suchen, sind wir wieder bei Frau Ring. Frau Ring, haben Sie so einen Fall schon mal gehabt, um zu reflektieren, da kommt eine Position, da ist aber ein ganz anderes Interesse. Also jetzt denken wir mal gerade an den Flüchtlingen und wie sind Sie dann damit umgegangen, um das aufs Gemeinwohl zu heben?
Also wir haben ja jetzt in den letzten 6 Monaten auch viele verschiedene Beteiligungsverfahren getestet in diesem halben Jahr, wo wir gesagt haben, wir gucken mal, was kann man mit Bürgerbeteiligung in BESCO in 6 Monaten erreichen. Und ein Fall war, dass die Stadtverordneten sollten über ein großes Kunstprojekt in der Stadt entscheiden, also auch eine große Investitionssumme. ich glaube, am Ende viel Fördertopf, aber am Ende ging es um 80.000 Euro, die die Stadt Beeskow zuschießen sollte. Und die Stadtverordneten haben eben entschieden, das geben wir in die Bürgerbeteiligung. Und nun war es schon so eine Grundstimmung, haben wir nicht andere Sorgen als irgendwie jetzt ein Kunstprojekt? Sollten wir das Geld nicht lieber an die Schulsozialarbeit geben oder Integration oder was auch immer? Und was wir gemacht haben, was sehr gut funktioniert hat, ist eben nicht diese eine große Veranstaltung in der Stadthalle oder in der Turnhalle, sondern viele kleine Veranstaltungen, sogenannte Fokusgruppen. Und es sind dann maximal 8 Leute. Und da kann man dann eigentlich sehr gut die schon so ein bisschen zusammensetzen. Wer passt zusammen? Weil A, kenne ich ja bestimmte Pappenheimer, die kennt man dann schon so aus dem Stadtbild. Aber auch Leute, die so aus einer, also zum Beispiel alle, die Vereinsarbeit, also Leute, die Sportvereine machen oder Kulturschaffende oder Gewerbetreibende. Und dass man die so ein bisschen zusammenbringt. Und das war wirklich, also diese Fokusgruppen waren wirklich eine ganz tolle Erfahrung. Man muss auch sagen, je kleiner die Gruppe, so meine Erfahrung, desto einfach konstruktiver und desto schöner ist das Gespräch. Und das war wirklich, dann hat man vorab alle schon mal eingefangen, alle haben sich schon mal gehört gefühlt, man konnte vielleicht manche Argumente auch schon mal einsammeln oder anders hören und dann erst diesen großen Rahmen zu öffnen und dann erst so, dann waren, haben alle schon mal Dampf abgelassen und hatten schon mal die, den Raum und die Zeit auch gehabt, auch mal ein anderes Argument zu hören. Und das war wirklich eine schöne Erfahrung, die klar auch wieder Ressource, Zeit und mache, ich schalte nochmal was vor. Aber das hat wirklich war eine schöne Erfahrung, die irgendwie gezeigt hat, dass wenn man sich da nochmal mehr Zeit nimmt oder wirklich auch nochmal investiert, einen Kaffee nochmal mit dem einen, der immer irgendwie dagegen ist. Aber der sieht dann, der will ja auch nur gehört werden. Am Ende wollen ja alle nur irgendwie gesehen werden. Und dieses sich Zeit nehmen, ich nehme mir Zeit, einen Kaffee mit ihnen und wir reden nochmal. Und das merke ich, dass Leute dann irgendwie weicher werden, wenn man ihnen auch ja zuhört. Und vielleicht ändern sie nicht ihre Meinung, aber sie sind nicht mehr so aggressiv und nicht mehr so dagegen, weil sie sich irgendwie schon mal umarmt gefühlt haben.
Das ist ein schönes Bild, fühlten sich umarmt, anerkannt und gehört. Das heißt natürlich für uns, Herr Spack, Sie moderieren ja sicherlich auch größere Veranstaltungen. Ist das ein Abschied von unseren Großgruppenveranstaltungen und wir machen nur noch ganz viele kleine Perlenketten an Veranstaltungen? Da möchte ich jetzt nicht das Budget der Kommunen noch mal mit aufs Tablett bringen. Wie sehen Sie das?
Ja, ich glaube, beides hat seine Berechtigung und beides ist zum einem bestimmten Zeitpunkt sinnvoll. Ja, also da würde ich jetzt nichts über Bord werfen wollen, aber grundsätzlich gehe ich mit der Beobachtung von Frau Rink total mit. Also gerade in diesen kleineren Gruppen fällt es viel leichter, wirklich bestimmte Sachen rauszukitzeln. Und was ich da vielleicht auch noch ergänzen würde, was auch häufig unterschätzt wird, ist tatsächlich auch also so ein persönlicher Faktor, der Faktor der persönlichen Glaubwürdigkeit, auch der Faktor der auch einer persönlichen Sympathie tatsächlich. Also das wird auch häufig unterschätzt. Sympathie ist nicht selten wichtiger als das beste Argument in solchen Veranstaltungen. Na, und da erlebe ich auch häufig, dass Menschen, die sowas moderieren zum Beispiel, schon auch mit einer negativen Grundhaltung da reingehen. Also teilweise auch zu Recht. Also die ahnen ja schon, das wird jetzt irgendwie schwierig, da könnte mir was um die Ohren fliegen. Ja, und die gehen quasi schon mit so einem negativen Gefühl da rein, strahlen das aus, wirken dadurch auch irgendwie unauthentisch, irgendwie unsympathisch. Und dann selbsterfüllende Prophezeiung, ne, dann entwickelt sich's erst recht so, wie sie befürchtet haben. Ja, und das ist auch so eine wichtige Sache, da mit einem grundsätzlich erstmal positiven Mindset ranzugehen, trotzdem mit einem positiven Lächeln und einem herzlichen Willkommen einzusteigen und erstmal herzlich zu sein, mit gutem Beispiel voranzugehen, auch wenn man weiß, da werden Widerstände kommen. Ne, und manchmal zieht man Menschen damit auch ein bisschen mit, ne, dass sie dann auch ein bisschen positiv aus sich herauskommen. Und wenn man denen da noch das Gefühl gibt, Stück weit auch verstanden zu werden, nicht, dass man jede Meinung komplett akzeptiert, aber so ein Grundverständnis erstmal äußert, damit kann man auch sehr, sehr viel bewirken und Türen öffnen.
Also Christine Krüger und ich, wir geben ja auch beide Fortbildungen beim VHW und wir werden von den Teilnehmenden in solchen Moderationslehrgängen und Seminaren häufiger gefragt, wie gehen wir denn mit den besonders kritischen Teilnehmenden um, mit den wütenden Teilnehmenden? Es gibt auch Mitarbeitende von Kommunen, die dann berichten, naja, wir wissen schon, wenn die Person kommt, dann brauchen wir Security. Also solche Dimensionen hat das ja teilweise auch. Und manches kann man auch dann ja doch nicht mehr weglächeln. Also wir können natürlich an den fairen Ton appellieren. Wir können Gesprächsregeln aufstellen. Wir können auf Anstand appellieren. Und trotzdem, wer die Frage, wo gibt es so einen Kipppunkt oder wo gibt es dann doch Momente, wo man sagt, hey, da ist jetzt irgendwie eine Grenze erreicht, da braucht man fast schon eine Mediation oder man braucht einen anderen Kommunikationsstil. Welche Taktiken oder Methoden gibt es auch da und wo sehen Sie so eine Grenze, Herr Spack?
Ja, also klare Regeln zu definieren zu Beginn ist etwas, was schon helfen kann, das auf jeden Fall, aber ich gebe Ihnen recht, das reicht häufig nicht aus. Wo die Grenze ist, das ist natürlich schwer zu sagen. Ich würde aber empfehlen, da nicht zu sehr von sich selbst auszugehen, wo ist meine persönliche Grenze, sondern im öffentlichkeitswirksamen Raum halt schon Fingerspitzen dafür zu entwickeln, wo ist die Grenze der Mehrheit im Raum, weil die ist ja das Entscheidende. Na, dass meine persönliche politische Grenze überschritten ist, ist ja schön und gut. Wenn das aber nicht für die Mehrheit im Raum zutrifft, hilft es ja nicht sonderlich weiter. Und wenn man aber das Gefühl hat, okay, das geht jetzt wirklich gegen die Mehrheit im Raum und 90% der Leute, die hier sind, die finden das gerade total doof, was da gerade geäußert wird, dann kann man auch klar Stellung dagegen beziehen und dann funktioniert das auch. Und da ist tatsächlich schon auch die Empfehlung, irgendwann diese Grenzen auch zu ziehen, weil das ist auch so ein typischer Fehler, dass man irgendwann dazu neigt, 80% der Zeit, die da zur Verfügung steht, um über Sachen zu reden, aufzuwenden für einen ganz, ganz kleinen Teil der Gruppe von 5% der Menschen, die da sind. Und das ist eigentlich total schade, weil eigentlich die Mehrheit, die konstruktiv sein will, die hat eigentlich diese Zeit verdient. Ja, und da sollte man wirklich aufpassen, rechtzeitig dann auch den Fokus umzulenken und zu sagen, okay, wenn hier wirklich gar kein Interesse an einem konstruktiven Diskurs da ist, dann klammern wir das jetzt aus und fokussieren uns komplett auf die Leute, die Interesse an diesem konstruktiven Diskurs haben.
Ja, vielen Dank für diesen Hinweis. Ich erinnere mich an eine Situation, wo wir dann Gott sei Dank im Team die Gruppe aufteilen konnten für die, die sich eher den Kopf entleeren wollten und die, die konstruktiv arbeiten wollten. Das war in der Situation möglich. Das ist vielleicht aber aufgrund von Räumlichkeiten oder Sonstiges nicht möglich. Noch eine Frage an Frau Ringfee, bevor du mit deiner Frage kommst. Wir haben jetzt von Ihnen beiden, von Frau Ring und von Herrn Spack gehört, dass das Persönliche, die persönliche Glaubwürdigkeit, das persönliche Gespräch wichtig ist. Bei Frau Ring funktioniert das in Bedco. Was mache ich aber in Mannheim, München oder Freiburg, also eher Mittel- und Großstädte? Da kann ich dem OB, dem Planungsamtsleiter, nicht abverlangen, dass er das permanente Gespräch, so wie Sie es jetzt beschrieben haben, durchführt. Wie kann das also gerade in diesen Großstädten, wo es ja noch mal ein bisschen brenzliger ist, konfliktträchtiger ist. Was haben Sie da für Hinweise? Wie kann das dann ersetzt werden sozusagen?
Ich weiß gar nicht, ob es also ersetzt werden muss. Vielleicht muss es nur anders gemacht werden. Also ich habe da viel von Kevin Kühnert gelernt. Er hatte ja seinen Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg bei der letzten Bundestagswahl und auch ein riesiger Wahlkreis. Und auch, aber er hat dann einfach, auch wenn es so groß ist, einfach so in Quartieren gedacht. Also erstmal, glaube ich, muss man noch mehr Menschen sein. Also BESCO reicht vielleicht ich, aber natürlich muss dann das Team schon vergrößert werden. Aber dass man auch in anderen Städten wie Mannheim dann einfach so in Quartieren denkt, weil ich war lange auch in Berlin gewohnt und wenn du in Berlin, ich habe in Charlottenburg gewohnt, dann fährst du mal nicht einfach nach Friedrichshain, weil dann fühlst du dich als Charlottenburgerin. Und so ist es, glaube ich, auch in anderen Großstädten, dass man ja schon sehr auf seinen Kiez, auf seinen Bereich dann irgendwie, ja, dann da auch lebt und da ist und da arbeitet und da einkauft und da isst. Und deshalb, glaube ich, macht diese Quartiersplanung, diese Kiezplanung in die Kieze gehen und die Räume eben anders aufteilen und zu gucken, Mannheim Ost sind die Bedürfnisse ganz anders als in Mannheim Süd. Und ich glaube, da lohnt sich wirklich einfach der Blick zu gucken, was brauchen die Menschen da und was ist da vielleicht anders bei denen und wie ist da auch die Ansprache anders. Das habe ich jetzt in kleineren Städten wie BESCO eher nicht. Aber glaube ich, da lohnt sich der Blick einfach zu gucken, wie leben die Menschen da anders. Und auch das ist Arbeit, ja, das ist dann wieder, genau. Am Ende sind es immer, also gerade Bürgerbeteiligung, einfach Ressourcen, die man einfach gut einsetzen muss. Aber ich glaube, es ist wert, da einmal zu gucken, weil sonst verpufft es. Sonst glaube ich, wenn man da einmal über ganz Mannheim irgendwie eine Idee ausrollt und gar nicht guckt, wie leben denn die Menschen da oder was sind ihre Bedürfnisse, da glaube ich wieder, wie Herr Spack sagt, gute Vorbereitung. Das habe ich mir gemerkt schon. Also da die gute Vorbereitung, ja.
Also nochmal für die Zuhörenden, Mannheim war jetzt einfach aus dem Bauch heraus gesagt. Das zählt genau wie für Köln und Cottbus und Leipzig. Also nicht, dass da in Mannheim irgendwas schräg rüberkommt. Da muss man ja heutzutage immer vorsichtig sein, dass da nicht ein Shitstorm losgeht. Aber wie gesagt, ich bin in Baden-Württemberg, da liegen mir die Städte erstmal am nächsten. Vielen Dank. Nochmal guter Hinweis, was dieses Quartier angeht. Das stimmt ein mit dem, was wir in einem Podcast auch über Misstrauen und Vertrauen hatten, dass der ehemalige Planungsamtsleiter von Bonn gesagt hat, genau das macht er nämlich. Er geht in die Quartiere, und da gibt's ja in vielen auch schon Quartiersmanagement, und er geht da auch anlassbezogen rein, einfach um mal zu hören, wo drückt der Schuh. Also sie bestätigen letztendlich dieses, geht an die Basis. Fee, du hattest noch eine Frage?
Ja, ich habe ehrlich gesagt noch 2 oder 3 Fragen, also jetzt vielleicht auch gerade noch sehr konkret eine an Sie, Herr Spack. Wir sagen jetzt ja gerade hier erstmal, die Kommunikation ist total wichtig und wertvoll, um Vertrauen aufzubauen, um auch Vertrauen wiederzugewinnen, um diese Meinungsbildung überhaupt zu betreiben. Was ist denn jetzt, wenn eine Kommune in die Situation gerät, dass sie einen guten Prozess gemacht hat, dass man zu einem guten, gemeinwohlorientierten Konsens auch gekommen ist im Prozess und dann aus Gegebenheiten, Veränderungen heraus sie aber ihr Wort nicht halten kann? Wie geht man da als Kommune mit um, wenn solche, ja, Widrigkeiten entstehen? Was empfehlen Sie da?
Ja, das ist natürlich tatsächlich ein sehr ärgerlicher Fall, wenn das passiert, weil genau das kann natürlich Vertrauen nachhaltig untergraben. Und da kommt man ja nicht komplett ungeschoren aus der Sache raus. Die Frage ist nur, wie groß der Schaden ist. Und man kann den Schaden schon minimieren. Und ich finde, ein wichtiger Fehler, den man in solchen Situationen vermeiden muss, ist dieser Klassiker der Krisenkommunikation, too little, too late. Also, dass halt in kleinen Stückchen, in kleinen Häppchen immer kommuniziert wird. Ah, das wird vielleicht doch nichts, und dann kommt noch was obendrauf, und dann rudert man noch ein bisschen zurück. Und so scheibchenweise. Und das untergräbt das Vertrauen noch viel, viel mehr, als wenn man halt wirklich auf einen Schlag das kommuniziert. Ich vermute, jeder von Ihnen wird es kennen, diesen Effekt von der Deutschen Bahn, wenn man am Bahngleis steht. Es ist kalt und der Zug kommt scheinbar nicht pünktlich, und dann wird kommuniziert, okay, 5 Minuten später. Man denkt sich, ah, okay, 5 Minuten, nicht so schlimm. 3 der 5 Minuten sind eh schon rum, die 2 Minuten kann ich noch warten. Dann sind irgendwann 8 Minuten rum, dann heißt es plötzlich, oh, sind doch 10 Minuten. Und wenn dann 13 Minuten rum sind, heißt es plötzlich 20 Minuten. Und dann fängt man an, sich wirklich zu ärgern, wegen dieser scheibchenweisen Kommunikation. Und genau das sollte man vermeiden. Also das heißt, alles an Problemen, an Missständen, an Sachen, die doch nicht so funktionieren werden wie versprochen, was man schon weiß, auch wirklich ehrlich, gerade heraus und komplett so schnell wie möglich kommunizieren. Je scheibchenhafter und je später man es macht, desto größer ist der Schaden.
Ach, Herr Spack, wenn ich Sie so höre, frage ich mich, wo unsere Krisenkommunikatoren für die Bundesregierung manchmal sind. Das war jetzt ein kleiner politischer Exkurs, aber manchmal frage ich mich wirklich, wo das bleibt, wenn ich an so bestimmte Prozesse denke, die da angestoßen und wieder zurückgenommen worden sind.
Ja, genau, das ist ein super Stichwort, apropos Politik, denn wir versuchen ja immer in der Moderation neutral zu bleiben, allparteilich zu bleiben, die verschiedenen Perspektiven zunächst mal zu hören und einzufangen und auch daraus dann konsensfähige Lösungen zu entwickeln. Jetzt kommt ja ganz just durch die Gegebenheiten im Moment der Appell, bitte positionieren Sie sich, nehmen Sie Haltung ein, zeigen Sie, wo Sie stehen. Wie kann das übereingehen? Also vielleicht auch eine Frage an Sie, Frau Ring. Ich meine, Sie sind auch parteilos angetreten. Sie haben aber trotzdem sicherlich eine gewisse Haltung und etwas, wofür Sie einstehen. Wie schaffen Sie das, da Ihre eigene Position klar zu machen und trotzdem diese Offenheit zu zeigen für all die Meinungen um Sie herum?
Ja, bei mir war leider der Sonderfall, was heißt leider, ich bin ja parteilos angetreten, aber Menschen brauchen ja Schubladen. Und nun fahre ich hier in Beeskow ein Lastenfahrrad. Und was mir nicht so bewusst war, aber das Lastenfahrrad ist tatsächlich hier im ländlichen Raum ein Feindbild. Und dann wurde ich halt relativ schnell in diese Schublade, das ist eine Grüne, die hat ein Lastenfahrrad und die will uns die Autos wegnehmen. Also ich war super schnell in dieser Schublade drin, aus der bin ich auch nicht mehr rausgekommen. Die will eine autofreie Innenstadt und es ist alles ganz schrecklich. Und wir dürfen auf keinen Fall Frau Ring wählen. Deshalb war das bei mir dieser Sonderfall, dass ich da wirklich in der Kommunikation einfach immer sehr, ja, dieses Bild nicht bedienen wollte, eine Grüne zu sein, weil es einfach hier in Brandenburg oder auch im östlichen, im ländlichen Raum einfach hier, haben die Grünen es einfach sehr, sehr schwer. Und wie gesagt, da ist das eher Feindbild als positiv. Von daher habe ich dann auch eher versucht, aus der Not heraus auch dann eben obwohl es vielleicht mir gar nicht so, aber ich habe eben Mensch und Auto und ist wichtig und na klar müssen auch die Omis zum Arzt kommen und obwohl ich eigentlich hätte ganz anders noch erzählen wollen, aber ich war bloß immer in diesem Gegensteuern. Von daher war das leider hatte ich leider damit zu tun und eigentlich bis jetzt auch immer noch. Also das einfach, wo ich merke einfach, Leute, da haben auch wenig Zeit oder Raum, sich mit Themen zu beschäftigen, sondern sind immer sehr schnell, gucken sich jemand an und machen eine Schublade auf. Von daher ist es eben auch, wie Herr Spack gesagt hat, Leute ändern einfach nicht ihre Meinung. Bloß weil ich sage, Mensch, ich will doch gar keine autofreie Innenstadt. Ich will doch vielleicht nur, dass sich Fahrradwege verbessern oder das so und so. Aber es ist dann sehr schwer, einfach Meinungen, die feststehen, glaube ich, weil man sich ein Bild gemacht hat, zu ändern, ja.
Ich habe die Frage an den Psychologen. Wenn der Bias, der heutzutage, also dieses Wahrnehmungsmuster so schnell greift, wie schaffe ich es, Leute da rauszuholen? Wie kriege ich diese Veränderung im Kopf mal hin? Sind es die überzeugenden Argumente? Sind es die Taten oder die guten Beispiele? Oder weil wenn jeder in seinem Bias oder in seiner Bubble gefangen bleibt, dann nähern wir uns nicht bei dem, was ich schon am Anfang sagte, wo sind wir denn dann noch ein gemeinsames Wir oder eine Stadtgesellschaft, Dorfgemeinschaft etc. Also wenn jeder so verharrt, dann kommen wir nicht zueinander.
Also wenn ich da ein Patentrezept für hätte, dann würde ich damit wirklich ganz groß an die Öffentlichkeit gehen, glaube ich. Das ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Ich halte das aber tatsächlich für eine der größten Problemstellungen, die wir momentan haben, wirklich diese starke Polarisierung, die daraus auch resultiert. Also das ist etwas, was ich momentan enorm stark wahrnehme, dass Grautöne immer weniger erwünscht sind. Ja, und Menschen immer stärker in so extreme Silos abdriften und es ein Schwarz-Weiß-Denken gibt. Teilweise habe ich sogar das Gefühl, dass eine differenzierte Meinung sogar gar nicht gewünscht wird. Also im Sinne von, nur jemand, der sich ganz klar positioniert, gilt als meinungsstark und das wird als positiv angesehen. Ja, und jemand, der sagt, ich halte dieses Thema für so komplex, da kann ich mir gar keine klare Meinung zu bilden. Ja, das gilt ja dann irgendwie als meinungsschwach und wird irgendwie als Schwäche abgetan, was eigentlich total schade ist. Ja, weil je mehr Informationen ich tatsächlich habe, je mehr ich mich mit einem Thema auseinandersetze, desto schwieriger ist es häufig, eine klare Position zu beziehen. Ja, aber dass halt wirklich diese Grautöne teilweise gesellschaftlich irgendwie gar nicht mehr so populär sind, finde ich auch extrem schade. Ja, und da gesamtgesellschaftlich auch immer wieder darauf hinweisen, auf die Komplexität von Themen und natürlich auch immer wieder mit Argumenten zu unterfüttern. Ne, und da finde ich auch wichtig, Argumente nicht zu verwechseln mit Behauptungen. Also häufig ist es ja so, dass Menschen nicht wirklich argumentieren, sondern einfach nur Behauptungen aufstellen. Also so ein Statement nach dem nächsten raushauen und sich dann wundern, warum die andere Seite sich davon nicht überzeugen lässt. Naja, von einem Statement lässt man sich nicht überzeugen, wenn man vorher eine andere Meinung hatte. Wenn man aber tatsächlich gute Argumente bringt, die man mit Beispielen belegen kann, wo ein klarer logischer Mechanismus auch klar wird, dann kann man hier und da doch auch eine Meinung verändern tatsächlich. Aber nicht bei jedem und jeder.
Ja, vielen Dank für Ihre Ausführung. Also ich finde, wir haben heute eine ganze Menge gelernt von den beiden.
Auf jeden Fall.
Zum einen die Zuversicht und dieses Engagement, was Frau Ring an den Tag legt, auch dahin zu gehen, wo es wehtut und sich weiter damit intensiv auseinanderzusetzen. Und Herr Spark hat uns wirklich gute Hinweise gegeben, was Moderation oder Amtsvertreterin oder Planungsleute mit in Veranstaltung bringen sollen, an Geduld, an Zuhören, an, wie Sie sagten, hinhören, die Interessen hinter den Positionen, die da geäußert werden. Das Quartiersdenken haben wir mitgenommen, gerade was Sie jetzt auch sagten, wo ich dann schon wieder pessimistisch werde. Oh Gott, keine Grauzone mehr, was machen wir denn dann? Ja, also wenn Komplexität die Leute so überfordert, frage ich mich gerade, wie kriegen wir dann noch ein Gesamtbild hin? Aber da müssen wir vielleicht alle dran arbeiten und das zu erkennen. Also mir hat das jetzt sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen darüber zu reden und zu hirnen und bin Ihnen dafür sehr dankbar.
Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich und damit kommen wir jetzt zu unserer Schlussfrage dieser Folge Kommunikation im Sturm. Welche Tipps haben Sie jetzt abschließend und vielleicht auch resümierend für all diejenigen, die in die Öffentlichkeit gehen, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, sie untereinander in den Dialog zu bringen und vielleicht auch über konflikthaftere Themen miteinander zu diskutieren?
Also ich finde immer das schöne Wort Freundlichkeit. Also das, da bin ich auch immer, wo ich sage, ich will da Vorbild sein. Also dass wir einfach respektvoll, freundlich miteinander umgehen, dass wir nett zueinander sind. Dass das gerade in so einer kleinen Stadt natürlich einfach das A und O, weil wie wollen wir als Stadtgesellschaft zusammen leben? Wie wollen wir wirken nach außen? Also Freundlichkeit finde ich bei allem, was uns, wer uns auch begegnet, einfach, ob es die Frau an der Kasse ist, an der Tankstelle oder einfach die Nachbarn, dass wir einfach freundlich zueinander sind. Das zweite ist Ehrlichkeit. Also ich habe für mich auch ausgerufen, einfach maximale Transparenz und Ehrlichkeit. Das heißt, Dinge auch sagen, die ich nicht weiß, auch Unsicherheit zugeben. Das heißt, Mensch sein. Also ich muss hier nicht Maschine und ich muss nicht so tun, als bin ich allwissend, sondern ich gebe zu, wenn ich Sachen nicht kann. Ich hole mir Hilfe. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit auch mal, ja, nicht immer nur irgendwas darstellen zu wollen, sondern auch einfach zu sagen, das weiß ich gerade nicht oder da habe ich mir noch kein Bild gebildet oder da bin ich einfach noch nicht so weit, dass ich eine Meinung sagen kann. Das ist, glaube ich, wichtig. Und dann tatsächlich als letzter Punkt wirklich zuhören, sich Zeit nehmen füreinander, aktiv zuhören, Fragen stellen, wirklich versuchen, die andere Person zu verstehen, mich in die Schuhe reinzuversetzen. Und dann eben auch ein Stück diese Perspektive mitzunehmen und versuchen einfach zu gucken, was ist unser kleinster gemeinsamer Nenner? Wie können wir hier einen Kompromiss finden? Und ich habe hier gerade Helmut Schmidt hängen hier in meinem Büro und da steht drauf, wer keine Kompromisse machen kann, ist für die Demokratie nicht zu gebrauchen. Und das ist vielleicht für dieses Jahr auch ein ganz schönes Bild.
Super, ein guter Spruch jetzt zum Schluss. Vielen Dank dafür, Frau Ring. Und Herr Spack, was sind Ihre drei Tipps, um durch dieses Superwahljahr und auch die Krisen zu kommen, um das kommunikativ gut zu gestalten?
Ja, also zunächst einmal den Optimismus nicht zu verlieren. Ja, ich denke, das ist tatsächlich relativ essentiell, wenn auch nicht ganz einfach. Ne? Also auch für mich persönlich. Ich selbst habe ja auch Migrationshintergrund und bin gebürtig Ukrainer. Ne? Das ist natürlich für mich auch teilweise keine einfache Situation, da den Optimismus beizubehalten. Ne? Aber ich glaube, da bleibt mir tatsächlich nichts anderes übrig. Ne? Sonst schlägt die selbsterfüllende Prophezeiung erst recht zu. Ich denke auch als zweiten Punkt, dass das Fehler zugeben können etwas ist, wo wir alle besser werden können. Das fällt Menschen naturgemäß auch immer schwer. Fehler zugeben zu können, ist aber auch ein wichtiger Faktor, um eine persönliche Glaubwürdigkeit zu erzeugen. Wenn Menschen Fehler zugeben können, dann wissen wir auch, okay, dem geht es nicht ums Prinzip, der ist irgendwie vertrauenswürdiger. Das kann auch rhetorisch tatsächlich eine sinnvolle Strategie sein, aber ist einfach auch menschlich schön, wenn Menschen das können. Und letzter Punkt, mehr Interesse haben an unseren Mitmenschen. Ja, Menschen neigen ja dazu, sich am stärksten und am meisten für sich selbst zu interessieren. Ja, und in den eigenen Meinungen und da tatsächlich auch ein bisschen stärker darauf zu achten, uns für unsere Mitmenschen und auch deren Hintergründe und Gründe für deren Meinung zu interessieren. Na, also wenn man stärker hinterfragt, wie bist du zu deiner Position gekommen? Was hat dich eigentlich zu dieser Position gebracht? Welche Erfahrungen, ja, welche Erlebnisse, welche Gedanken? Und wenn man das so ein bisschen versteht, dann findet man auch einen konstruktiveren Umgang, auch mit Positionen, die vielleicht wirklich nicht die eigenen sind. Ne, deswegen tatsächlich mehr Interesse an den Mitmenschen.
Ja, super. Vielen Dank. Zu diesen Schlussworten kann man eigentlich nicht mehr viel hinzufügen. Das war wirklich gelungen, muss ich sagen.
Also ich finde es auch ganz großartig. Ganz vielen Dank für dieses Gespräch.
Dankeschön. Tschüss.
Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you.